Es freut mich, dass wir unsere Betrachtungen über die Erziehung in der Endzeit fortsetzen können. Und wir haben heute die Fortsetzung von der letzten Betrachtung, weitere Lektionen vom Meisterlehrer. Wir erinnern uns, dass wir in kurzer Zeit zur Vollkommenheit geraten müssen. Wir haben die Neugeburt erlebt und sind jetzt im Wachstum, im Lernen. Wir müssen an das Ziel kommen, zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns das sagt und immer wieder klar macht, dass wir nicht unser Eigentum sind, dass wir keine Götter sind, sondern dass wir die Kinder sind des Allerhöchsten. Und er zeigt uns das übers Gesetz. Und die Bücher sind die Natur und die Schrift. Und wir müssen jetzt in diesen Tagen schnell zur Vollkommenheit geraten. Und da hilft uns Gott durch Krisen, durch Schwierigkeiten, durch Konflikte und durch Anfeindung. Und was an der Anfeindung so wirklich hilfreich ist, ist nicht, dass man sich so sehr ärgert über die Anfeindung, die offensichtlich ist. Die Anfeindung, die nicht offensichtlich ist, wo man aber durchschauen kann, wohin es kommt, ist die, die die sündige Natur am stärksten reizt. Und deshalb nutzt sie Gott, um uns unser Elend zu zeigen, damit wir zum Kreuz kommen und das Ding endlich vernichten und Menschen werden, die wissen, sie sind die Kinder Gottes. Und wenn man ein Kind Gottes ist, kann man zwar angefeindet werden, aber jeder, der uns anfeindet, wird dadurch zum Feinde Gottes. So, wir müssen dann, wenn wir fertig sind, unsere Diplomarbeit abgeben. Diese Arbeit, wie ich letztes Mal gesagt habe, ist nicht geschrieben mit Menschenhand. Sie ist nicht geschrieben auf ein Blatt, das vergänglich ist, sondern sie ist von der Hand Gottes in das Lebensbuch des Lammes durch sein Blut, durch das Lammesblut geschrieben. Deshalb werden wir diese Diplomarbeit abgeben und die Welt wird erkennen, das, was in Offenbarung 12 steht, nämlich sie haben ihre Kleider gewaschen in dem Blut des Lammes und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist unsere Arbeit. Sie ist geprägt von der Fülle des Geistes Gottes, von der Fülle der Wahrheit. Und hier ist das, der Text findet sich in Offenbarung 12, 11. So, das ist unsere Arbeit, die wir tun werden, wenn wir fertig sind. Und dann kommt die Nacht, wo niemand arbeiten kann und wir verschlossen werden in des Löwens Grube. Und die Löwen haben aber ihren Mund geschlossen, weil keiner kann uns was antun, bis wir befreit werden durch das Kommen unseres Herrn und er dann mit allen anderen, die auferstehen werden bei seiner Ankunft, uns in das neue Eden einführt, in die Schule, die eine andere sein wird, wie wir uns hier vorgestellt haben. Wir haben gesehen, dass der Titel der Arbeit Jesu ist, ich und der Vater sind eins. Er kam, um einen Zweck zu erfüllen, um einen Inhalt zu vermitteln und eine Methode anzuwenden. Er kam und wir haben gesehen in der ersten Stunde die Fähigkeit, uns wieder zum Dienen zu machen. Das heißt, wieder fähig zu werden zum Dienst. Das Licht der Welt zu sein, das Salz der Erde. Der Inhalt ist das Gesetz des Lebens, die Natur des Menschen, der Selbstbetrug sehen. Wir haben das alles gesehen in einer Predigt. Und dann die Ursache der Krankheit steht heute an, der Erlösungsplan. Und die größte Sache aller Sachen ist, ich und der Vater sind eins, die Darstellung im eigenen Leben des Vaters. Und dann noch die Methode. Wir erinnern uns, dass der Mensch so aufgebaut ist, dass er alles, was er tut, aus seinem Herzen kommt. Und ist in seinem Herzen die richtige Identität, dann nimmt er alles von Gott und seine Orientierung ist Gott und alle Taten sind zu 100% gut und gerecht. Hat er aber im Herzen die Lüge, dann bringt er hervor aus diesem Herzen all das, was er von den anderen Menschen übernimmt, von Satan letztendlich, und alle Taten sind zu 100% böse und ungerecht. Das ist, dass wir uns erinnern. Und jetzt gucken wir uns die Geschichte an, was Jesus sagt über die Ursache der Krankheit. Da ist die Frage, woher kommt die Krankheit? Und Jesus macht das ja deutlich in Markus 2 von 3 bis 12, als man ihn den Gichtbrüchigen, diesen schwachen, kranken Menschen zu ihm bringt, liegend in einem Tuch. Und er sagt dort, nachdem er dem Mann gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, und die, die zuhörten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, waren sehr aufgebracht, weil sie sagten, wie kann dieser so eine Sache tun und Sünde vergeben? Und dann sagt Jesus sehr deutlich in diesem Vers, welches ist leichter zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, sagt Jesus, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und wandle. Was ist leichter? Ihr seht, die Schule Jesu ist eine außergewöhnliche Schule. Er hat uns nämlich so geschaffen, dass wir selbst uns Rechenschaft geben sollen über die Dinge. Und das kommt bei Jesus sehr deutlich hervor. Er gibt dem Menschen nicht wortwörtlich die Dinge zu verstehen. Er regt immer seinen Geist an, damit er selber denkt und selbst die Schlussfolgerungen zieht. So ist es, so sind wir gemacht. So ist der Geist des Menschen gemacht. Er muss beim Lernen, muss er Freude haben. Er muss sich bewegen. Deshalb, als die Menschen Jesus komisch anschauen, dass er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, fordert er seine Richter sozusagen, alle Zuhörer und seine Jünger auf, nachzudenken. Er sagt ihnen nichts. Das ist so und so. Er gibt ihnen keine Antwort auf das, was sie fragen, in dem Sinne, dass er ihnen es wortwörtlich erklärt. Aber er will helfen. Und er hilft so, wie er das immer tut, indem er fordert zum Nachdenken. Dir, was ist leichter zu dem Gichtbrüchigen zu sagen? Was? Er stellt zwei Dinge nebeneinander. Die Heilung der Krankheit und die Vergebung der Sünden. Was ist schwerwiegender? Was ist das, was anders ist? Und er antwortet und sagt, auf das ihr aber wisset, dass der Menschensohn Macht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen. Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Das heißt, wieso wurde dieser Mann gesund? Was hat Jesus gemacht, dass dieser Mann gesund wurde? Nichts anderes, als die Ursache der Krankheit wegzunehmen. Und damit verschwand auch ihre Folge. Durch die ganze Heilige Schrift finden wir dieses Bild. Weiter sagte Matthäus 9 in derselben Zusammenhang der Geschichte, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen und nicht die Gerechten. In dieser ganzen Heiligen Schrift, und das ist sehr ernst, was ich sage, ist Krankheit und Sünde immer verbunden. Das eine ist die Ursache, das andere ist die Wirkung. Nie ist der Beruf des Arztes getrennt von dem Beruf des Sündenvergebers. Natürlich kann ein Arzt nicht Sünde vergeben, aber wenn der Kranke krank ist, so war das in Jakobus Kapitel 5 geschrieben, und er sagt, ist jemand krank, ab Vers 14, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde und lasse sie über sich beten und salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Welches Gebet? Das Gebet des Glaubens. Das heißt, um glauben zu können, muss die Sünde weg. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und so er hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben sein. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und bete füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jeder, der Krankheit und Sünde trennt, hat nicht verstanden das Gesetz des Lebens. Satan hat es geschafft, in den letzten Jahrhunderten, zwei vielleicht, aber besonders in den letzten Jahrzehnten, in den Köpfen der Gläubigen, in den Köpfen der Christen, die Krankheit und die Sünde voneinander zu trennen. Und diese Trennung ist das große Werk des Teufels, das heute seine höchste Wirkung zeigt. Die Menschen verstehen nicht mehr, dass die Krankheit eine Folge der Sünde ist. Nun kommen sie zu mir und sagen, naja, aber nicht jeder, der sündigt, ja. Nicht jede Sünde führt zur Krankheit. Weil es Gott ist derjenige, der den Effekt gibt. Es führen die Sünden zur Krankheit, die der Mensch nie erkennen würde, dass sie Sünde sind. Das ist der Hauptanteil aller Krankheiten. Sie kommen, um dem Menschen zu helfen, etwas als Sünde zu sehen, das er als Sünde nicht sehen würde. Nämlich, sich gegen das Übel zu erregen, sich gegen das Übel zu stemmen, Zwang auszuüben, weil er das Opfer des Übeltäters ist. So krank wird der Sünder, der das Opfer der Aggression eines anderen ist oder der das Opfer eines Umstands ist, seine Mutter stirbt oder was auch immer. Und er sieht sich als Opfer der Dinge. Und damit ist er derjenige, der sich dagegen wehrt, der dagegen Gewalt anwendet, Zwang ausübt, und der Zwang führt zur Krankheit. Es ist immer Gott, der die Krankheit gibt. Lest es euch durch die Heilige Schrift. Suchet. Und ihr werdet sehen, dass die Krankheit und die Sünde Ursache und Wirkung sind. Aber Jesus kam, um was wegzunehmen? Schauen wir uns das an. Die Lüge, die sündige Natur, ist die Ursache der Sünde. Und die Sünde ist quasi die Ursache der Krankheit. So, das Problem ist also nicht einmal die Sünde selbst, sondern das Problem ist, dass ich erkenne, dass auch die Sünde nur eine Wirkung ist der sündigen Natur. Und ohne Krankheit könnte ich die Sünde nicht sehen, und ohne Krankheit könnte ich die sündige Natur nicht sehen. Deshalb, wenn wir heute in dieser Krise uns befinden, dann ist es in Gottes Absicht. Er kann nur die Menschen heute aufrütteln, zu sehen, wie die Dinge sind, die verstehen, dass Krankheit nicht von einem Mikroorganismus, von einer Mikrobe oder von irgendetwas kommen kann, außer von Gott, als Wirkung der Lüge, in der wir geboren sind. Das ist's, was wir verstehen müssen. Deshalb ist die Sichtung auf der Krankheit gekommen. Die Sichtung der Gemeinde findet jetzt nicht statt auf einer theologischen Ebene, weil auf einer theologischen Ebene würden sie vielleicht wachsamer sein. Aber Gott weiß, was in dem Herzen eines Menschen steht. Und wenn er das Offensichtliche nicht versteht, wie soll er das Nicht-Offensichtliche verstehen? Wenn wir nicht das Offensichtliche, das Physische erkennen, wie sollen wir das Theologische erkennen? Meine Lieben, wenn das, was uns an sich aufmerksam machen sollte auf unseren Zustand, auf ein Virus oder ein Mikrobus getan wird, dann hat Satan gewonnen. Dann hat er seinen Betrug wunderbar ausgeführt. Und wir als seine Christen merken es nicht einmal. Was für ein Aufwachen wird kommen für diese Menschen, die heute den Zusammenhang nicht verstehen zwischen Krankheit und sündiger Natur und der Sünde. Was für eine Katastrophe wird zutage kommen, wenn die Scharen der Adventisten das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden und nicht mal wissen, was sie tun. Das heißt nicht wissen, was sie tun. Sie wissen schon, was sie tun. Sie wissen nur nicht, weil sie sind so blind geworden, weil das Offensichtliche haben sie abgelehnt. Somit kann Gott auch das, was dann danach kommt, werden sie nicht mehr erkennen können, dass es falsch ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesu Botschaft verstehen. Weil sie nennen sich ja alle Christen, ob Adventisten oder Baptisten, was auch immer sie sind. Sie nennen sich alle Christen. Aber verstehen sie nicht, dass Krankheit nur von Gott kommen kann als Folge der sündigen Natur, als Augenöffner. Und ja, dann denken so viele an den Hiob oder als Prüfer. Dann haben wir nichts verstanden. Wenn die Krankheit ein Zufall ist, dann ist Gott nicht mehr Herrscher dieses Universums. Dann ist aller Glaube null und nichtig. So, ich hoffe, dass diese Worte, die noch nicht, wie soll ich sagen, hundertprozentig überzeugt sind, dass sie hundertprozentig überzeugen und dass sie studieren das Wort, dass wir verstehen, woher die Krankheit kommt, was ist ihre Ursache und was muss geändert werden. Der nächste Punkt in der Lehre Jesu ist der zentrale Punkt. Was sagen die Leute, wer der Sohn sei? Was sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia oder der Propheten, einer. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Warum ist das so wichtig? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut, das heißt ein Mensch, hat dir dies nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel. Warum, fragt Jesus, wer sagen die Leute, dass des Menschen so sei? Weil es das Allerentscheidendste ist, es ist Identität. Wer bin ich? Es gibt nichts, was tiefer gründig ist als das. Entweder komme ich aus meinem Vater und habe meine Identität in ihm, oder ich komme aus einem Zufall, und habe meine Identität in der Lüge. Wir alle wissen, dass Jesus der Sohn Gottes in aller Ewigkeit war und ist und dass er den Menschen anzog über sich. Aber dieser Mensch war zu 50% von Gott und zu 50% von Maria. Der Geist des Christus war zur Hälfte von seinem Vater und dort hatte er die klare Identität. Ich bin ein Sohn, ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes. Und vom Geist der Mutter erbt er die Lüge, ich bin Gott. Und er hat natürlich auch einen Körper und der ist zu 50% von seinem Vater und zu 50% von seiner Mutter. Das ist das Gesetz und das kann niemand ändern. Das ist das Erbgesetz, wie jeder Mensch auf diese Welt kommt. Und es ist keine Ausnahme. Jeder Mensch muss nach dem Erbgesetz entstehen. Das heißt, da sein. Und so auch Christus. Er nahm auf sich, auf seine Gottheit addierte er den Menschen. Aber dieser Mensch kam zur Hälfte von Gott und zur Hälfte von Maria. Deshalb war Jesus Gottes Sohn und gleichzeitig der Menschensohn. So, es ist so wichtig zu verstehen, weil Jesus sagt, was sagen denn die Menschen, wes der Menschensohn sei ich? Echt, er fragt so fantastisch, was sagen die Leute, wer der Menschensohn, das heißt, er sieht sich, die Leute sehen ihn als Menschensohn, aber sie sehen ihn nicht als Gottes Sohn. Das ist fantastisch, guckt euch die Worte an. Sie sind nicht immer zufällig gewählt, auch wenn Worte nicht entscheidend sind. Sie bringen uns manchmal eine wunderbare Erleuchtung, Erkenntnis. Wer sagen die Menschen, dass der Menschensohn sei? Das war keine Frage, dass er ein Menschensohn ist, aber dass er auch Gottes Sohn ist, das konnte nur der Vater ihn erklären. Und er musste das so sein, weil er musste am Kreuz die alte Natur töten. Deshalb konnte Jesus jeden Unreinen anrühren. Er konnte alle Krankheiten heilen. Sie kamen mit aller ihrer Not. Sie berührten sein Gewand und wurden gesund, weil er nahm hinweg die Ursache, nämlich die falsche Identität, das, was wir angeboren haben, das uns alle unsere Probleme bringt. Da kam er, um es zu kreuzigen und uns eine neue Geburt zu geben, eine neue Identität. Der zweite Adam ist eine völlig neue Kreatur. Er kommt aus dem Grab heraus und es besteht jetzt eine unzertrennbare Verbindung zwischen dem Menschen Jesus und dem Gott Jesus. Jetzt sind sie eins geworden und tragen die Identität ein Kind Gottes. Jesus sagt nach seiner Auferstehung die wohl bewegendsten Worte für mich, wo er sagt zu Maria, geh und sage meinen Jüngern, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Damit bestätigte Jesus ein für allemal, dass er unser Einer geworden ist, dass er unser Bruder geworden ist und dass er unser Bruder bleibt in alle Ewigkeit. Bei der Auferstehung und Umwandlung der Lebendigen werden alle diese Natur haben, eine neue Identität. Das ist der Erlösungsplan. Der Erlösungsplan kam zustande, er musste die alte Identität, den alten Menschen zerstören. Das konnte nur von innen geschehen. Deshalb musste der Sohn Gottes seine Gottheit, ich sage jetzt mal, beschneiden, indem er den Menschen umgab. Dadurch, kann man sagen, ist Gott in den Menschen hinein eingehüllt. Nach außen sieht man jetzt nur noch den Menschen. Und das sahen die Leute. Aber Petrus wusste, dass Jesus mehr war nur. Und dass er zur Hälfte von seinem Vater kam und dass aber im Hintergrund war er der ewige Sohn Gottes. Und hier, das ist das, was er musste, das Alte zerstören und etwas völlig Neues schaffen, die neue Kreatur. Hier ist wieder Grieche, hier zählt nichts mehr, wer auch immer du bist, sondern nur eine neue Kreatur, sagt die Schrift durch den Apostel Paulus. Und das ist die neue Kreatur, an die wir glauben und durch die wir eingehen werden in das Königreich Gottes. Wir werden ihm gleich sein. Im Kolosser Kapitel 3, Abvers 1 steht das Wunderbare. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und jetzt kommt das Schöne. Wenn aber Christus euer Leben, welches Leben ist im Himmel? Unser Leben. Er hat uns neu gemacht. Sich offenbaren wird, und das wird er in Kürze tun. Wir werden es sehen, die meisten von uns, die heute leben, werden Jesus sehen, wenn er kommt. Die einen werden weglaufen und die paar, die treu geblieben sind und durch die Plagen gegangen sind, werden ihn sehen. Natürlich auch die, die bei der besonderen Auferstehung auferstanden sind, wir werden ihn sehen, wir werden ihn sehen. Und was wird dann sein, wenn wir ihn sehen werden? Wenn er sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Das ist unsere Zukunft. Das hat Jesus erreicht. Und jeder kann es durch den Glauben annehmen und dahin kommen. So, Jesus hat den Vater dargestellt. Er hat den Menschen mit Gott wieder verbunden und hat aus diesen Zweien eins gemacht. Wer wird es begreifen? Wer wird es je fassen können mit seinem Verstand? Wahrscheinlich in aller Ewigkeit werden wir es nicht. Aber was wir auf jeden Fall werden, wir werden es erleben. Denn es steht hier, wir werden offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Das ist es. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, zur Methode Jesus. Die Methode Jesus war immer individuell auf jeden angepasst, weil eine Methode ist immer individuell. Auch das ist in der Erziehung heute völlig anders. Der Böse und das System des Bösen wird versuchen, eine Methode an alle anzuwenden, was ja absolut falsch ist. Und da kommen wir jetzt tatsächlich hin. Man will globalisieren, man will das Individuum wegtun, weil alle müssen gleich sein. Meine Lieben, das ist ein direkter Angriff auf die Schöpfung Gottes, das Individuum, das die Gesellschaft macht, die Gesellschaft nach dem Individuum zu richten. Es ist unmöglich, aber Satan hat schon immer alles umgedreht und er wird auch jetzt die Welt damit in die Not bringen. So, Jesus hat die Methode individuell angewacht und in der Lektion haben wir zwei Beispiele. Die kananäische Frau. Diese Frau hat ein Kind und sie weiß, dass das Kind aufgrund Satans krank ist, das heißt, das Kind hat eine sündige Natur. Wir wissen, es übernimmt die Not von der Mutter aus seinem Umfeld und Satan hat die Kinder alle in seiner Macht, wenn sie nicht durch Gottes Gnade befreit werden. Deshalb ist die Erziehung der Eltern so wichtig, dass sie erkennen, wie sie dem Kind helfen, von der sündigen Natur wegzukommen, weil nur durch das Wegkommen von der sündigen Natur werden sie von der Macht Satans befreit. Und sicherlich gibt es nur einen, der uns helfen kann, von der sündigen Natur wegzukommen, und das ist er, unser Heiland. Und diese kanaanitische Frau, ihr könnt es nachlesen in Markus 7, diese kanaanitische Frau lässt Jesus keine Ruhe. Und ich liebe ihr Vorbild. Sie sagt, ich lasse dich nicht. Und Jesus ist wieder als Lehrer unterwegs. Nicht so sehr für die kanaanitische Frau, weil er wusste und kannte ihr Herz. Aber er kannte auch das Herz seiner Jünger und er wusste, wie hart sie sind, wie barmherziglos, also wie sagt man, ohne Barmherzigkeit. Und deshalb hat er gesagt, wollte ihnen ein Bild zeigen ihrer eigenen Unbarmherzigkeit, indem er sich so stellte, als ob er die Frau ignorieren würde. Aber er wollte dann den Jüngern eine Lehre geben, wie man mit Individuen umgeht. Und diese Frau ließ nicht nach. Wir können die Geschichte lesen, wir haben nicht mehr die Zeit, aber es ist so fantastisch, dass die Frau den Mut hat, Jesus zu widersprechen. Ich meine, ein Mut, den Ellen White beschreibt, Jesus in sie hineingelegt hat, wo er sagte, in Vers 27, Markus 7, Jesus aber sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, es ist nicht fein, dass man der Kinder Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Er macht sie dem gleich, was die Juden, die Heiden gleich machten, nämlich sie sei ein Hund. Und die Frau akzeptiert auch das. Sie antwortete aber und sprach zu ihm, ja, Herr, aber doch essen die Hündlein unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Unser Gebetsleben muss Gott keine Ausrede lassen, uns nicht zu erhören. Das ist die Lektion, die Jesus den Jüngern gibt, die er uns heute gibt. Unser Gebetsleben muss Gott keine Ausrede lassen, uns zu geben, was wir verlangen, weil wir verlangen es nicht um unser Willen, sondern wir verlangen es, um der Welt das Evangelium zu verkündigen. Das ist die große Lehre aus diesem Gleichnis. Und dann kommt der blinde Bartimäus. Ein Mann, auch in Markus 10, er hört, dass Jesus von Nazareth da ist. Und wiederum will das Volk ihn weghaben. Aber er hat etwas, was ihn stark macht. Er schreit. Er fing an zu schreien und sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und wenn man nicht so sehr achtet, was dieser Mann sagt, dann versteht man auch nicht, warum Jesus hört. Dieser Bartimäus hat in Jesus, obwohl er blind war, den Sohn Davids gesehen. Der Sohn Davids ist Christus. Der Sohn Davids ist der verheißene Messias. Der Sohn Davids ist der kommende König. Der Bartimäus offenbart eine Kenntnis und einen Glauben, der alle Umstehenden in die Scham bringt. Und die Leute sagen zu ihm, sei stille, sei stille. Er aber schrie vielmehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Woher wusste der blinde Bartimäus, wer Jesus ist? Woher wusste die kananäische Frau, wer Jesus ist? Dass er der Einzige ist, der helfen kann, vom Dämon der sündigen Natur und der Herrschaft des Teufels frei zu werden. Woher wussten diese zwei das, was ganz Israel nicht wusste? Und Jesus stund stille und ließ ihn rufen. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er rufe dir. Und er warf sein Kleid von sich, stund auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was für eine Frage. Warum fragt Jesus in der ganzen Menge, was willst du, dass ich dir tun soll? War das nicht offensichtlich? Nun, er ist ein Lehrer. Er will Dinge deutlich machen. Er möchte Dinge erklären. Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, Meister, Lehrer. Was für eine interessante Aussage. Dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald ward er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Unser Heiland ist unser alles, was wir haben. Er ist der Einzige, der uns befreien kann von der Blindheit, in der wir alle geboren sind. Und er fragt auch mich und dich: Was willst du, dass ich dir tun soll? Rauskommen aus der Not, in der wir geboren sind, kann nur er uns helfen. Wollen wir ihm folgen? Wollen wir ihm sagen, was unsere Not ist? Wollen wir ihn ohne Argumente lassen, uns unser Ding nicht zu geben? Jeder, der schreien wird wie Bartimäus, und jeder, der schreien wird wie diese kananäische Frau, um zu ergründen und frei zu werden von der sündigen Natur. Und der Einzige, der das hat und der das für uns getan hat und uns anbietet, umsonst durch den Glauben, ist Christus. Jeder, der schreien wird, um befreit zu werden von der inneren Not, wird auch von der körperlichen Not befreit werden. Ja, in diesen Tagen des Endes wird Gott ein Volk haben, das reines Herzens ist. Und dieses Volk wird auch körperlich ohne Fehl und Makel sein. Weil es muss ihn darstellen. Und zu diesem Volk möchte ich, und ich hoffe auch du, dazugehören. Amen.